Hallo, meine lieben Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Heute ein auch für mich ganz persönlich sehr spannendes Thema, weil es gar nicht so den typischen Nerv trifft, sage ich mal. Es geht jetzt nicht um Biodiversität oder solche Sachen, sondern um etwas sehr anderes, nämlich Vorstellung des christlichen Paradieses und darin enthalten ja sehr offensichtlich eine gewisse unberührte Natur. Und was sagt uns das und zu welchen Gedanken führt uns das noch so weiter? Und natürlich macht es auch Sinn, sich hierfür einen Experten zu laden. Und zwar keinen Biologen in dem Fall, sondern den Pfarrer Herr Andreas Dorn von der Peterskirche Leipzig. Hallo, Herr Dorn.
Hallo, Tag.
Ja.
Schönen Tag, freue mich auch sehr, bin auch total gespannt.
Ist eine unübliche Sache, ne?
Ja, genau. Außerdem hat es mich zur Lektüre von vielen Seiten zu den biblischen Paradiesvorstellungen geführt. Das hätte ich sonst auch nicht gemacht.
Von okay. Daher, gut. Ich gehe da tatsächlich ein bisschen intuitiver ran. Also finde ich gut, dass Sie das gemacht haben. Das ergänzt sich dann schön, weil ich als der Fragende, sage ich mal, dann durchaus auch mal ein bisschen naiver fragen will. Weil wir haben ja auch als Publikum, sage ich mal, jetzt nicht nur Theologen oder Profis und Experten und das Niveau versuchen wir ein bisschen zusammenzuführen. Ne? Das soll doch passen. Aber machen Sie sich keine Sorgen, ich kenne mich da auch ein bisschen aus. Also
wir sehr gut.
Werden da schon ein schönes Gespräch hinkriegen. Erstmal so ganz am Anfang, also was mir so ein bisschen aufgefallen, oder vielleicht fangen wir noch einen Schritt vorher an, wenn Sie sich da gerade so eingelesen haben, können Sie es mal kurz so skizzieren, wie dieses Bild denn in Verbindung mit unberührter Natur sich so darstellt?
Was haben Sie erstmal sozusagen vom Wort her, Paradies ist ein Wort, was ursprünglich aus dem Altiranischen kommt und bezeichnet die Umzäunung eines Gartens. Das ist mal sozusagen der Begriff. Dieser Begriff kommt in der Hebräischen, als hebräischer Teil sozusagen, in Anführungsstrichen nur dreimal im Ersten Testament, also in der jüdischen Heiligen Schrift sozusagen vor, in der griechischen Fassung ein bisschen öfter. Was interessant ist, ist, dass praktisch die biblische Rezeption kommt aus dem altorientalischen Königstum. Das heißt, diese Vorstellung, ein kostbarer Garten mit einer Wasserquelle, Vitalität und Regeneration sozusagen als Stichwörter und in Ägypten interessanterweise noch mit Grabstelle sozusagen verknüpft, kommt aus dem altorientalischen Königtum und hat praktisch über die Könige in Israel, also Stichwort Salomo und David, hat es sozusagen in die biblische Welt geschafft, im Prinzip so ein bisschen als Anknüpfung und wenn die so einen Gottesgarten haben, dann haben wir auch einen, also eher sozusagen auch so ein bisschen auf dem Battle sozusagen Modus. Und was interessant ist, ist, dass praktisch die Grundaussage heißt, das Besondere an dem Paradies ist überhaupt nicht das, was uns jetzt interessiert, also die Natürlichkeit, sozusagen die aktuelle Frage, sondern die alte Frage ist, gibt es Plätze sozusagen besonderer Gottesnähe? Das war sozusagen die Ausgangsfrage für, was ist denn das Besondere an dem Paradies? Und diese Frage sozusagen der Gottesnähe und dass die sozusagen beschrieben wird, die hat dann praktisch einzelne inhaltliche Bestimmungen. Also in der Bibel ist das ein Lebensraum, also ein Gartenlebensraum. Es ist ein bewässerter Lebensraum. Es ist ein Lebensraum mit Tieren und interessanterweise sozusagen, es ist auch ein sexueller Raum mit Verführung. Das ist interessant. Was dann noch spannend ist, dass es praktisch in einer späteren Entwicklung des Paradieses gibt es noch sozusagen eine weitere Entwicklung, die damit verbunden ist, dass das Motiv des sogenannten Lebensbaumes dazu hinzukommt, nämlich der Frage, ob Menschen sozusagen sich selber den Garaus machen können. Da sind wir dann bei sehr aktuellen Fragen gelandet. Also das ist mal vielleicht so die Kurzfassung, was man jetzt sagen kann. Und biblisch sozusagen ist es noch so, dass es eine deutliche Gegenüberstellung gibt von der Beschreibung her, nämlich die Welt des Gartens wird gegenübergestellt einer Welt des Ackerbodens. Und im Hebräischen ist es so, dass dass der Begriff von Mensch, Adam, und der Begriff von Boden, Adama, praktisch unheimlich eng miteinander in Beziehung sind. Das heißt, es gibt eine Erklärlinie, der Mensch kommt aus dem Ackerboden. Und das durchzieht auch die ersten Kapitel der Bibel, also erstes Buch Mose, Kapitel 1 bis 11. Und da ist sozusagen jetzt diese Gartenwelt ist nochmal wie so eine Art Gegenwelt zu dieser Ackerbodenwelt sozusagen konstruiert. Okay. Vielleicht so erstmal.
Ja, das ist ganz interessant, weil das öffnet schon so einige Türen. Da könnte man quasi an einem Ding schon ansetzen und Stunden füllen. Ich fange jetzt mal mit einer Sache an, nämlich das Christentum als Religion, auch das Judentum als Vorläufer, wenn man es mal so bezeichnen darf, ist ja jetzt nicht irgendwie im Amazonas entstanden, sondern tatsächlich in einer eher kargen Region im Nahen Osten, eine Wüstenregion, wo ja dann auch wieder die Oase genau auch das beinhaltet. Also ein umzäunter, lassen wir da den Zaun auch weg, es ist ja auch ein umgrenzter, fruchtbarer Ort mit Quelle, mit Natur, der ja natürlich auch den Menschen, sag ich mal, emotional ganz stark triggert, weil in einer Wüstengegend oder kargen Gegend ist sowas ja super wichtig. Das kann man natürlich dann auch sehr hochhalten, also religiös sehr hochhalten. Sehen Sie da eine Verbindung?
Zu heutigen Fragestellung?
Nee, erstmal zu überhaupt, dass diese Paradiesvorstellung jetzt nicht meinetwegen ein Ozean ist, sondern halt eben genau das, was man ja auch in einer Oase sieht.
Ja, also es ist ja klar, also es ist, also was eindeutig ist, dass praktisch die Exklusivität, dass das erstmal ein Platz ist, der sozusagen von Gott sozusagen exklusiv bespielt wird in dieser Vorstellung des Ersten Testaments. Das ist natürlich, macht es natürlich besonders interessant, wenn es einen realen Engpass gibt, nämlich es hat so ziemlich niemand Zugang zu kostbaren Wasserquellen. Dann sozusagen wird natürlich der Akteur, der den Zugang zu der Wasserquelle hat, natürlich sozusagen besonders qualifiziert, Schrägstrich. Es wird auch gesagt, wenn du sozusagen in Beziehung zu diesem Gott stehst du auch in Beziehung zu diesem Wasser. Der Umkehrschluss heißt, wenn du das nicht bist, hast du auch ein absolutes Problem, nicht ein relatives. Das ist auch ein Teil des Bildes, wiewohl praktisch jetzt, also was theologisch sozusagen interessant ist, ist, dass dann praktisch nach den ersten drei biblischen Kapiteln des ersten Buches Mose es so ist, dass praktisch der Mensch zwingend aus dem Paradies rausgehalten wird. Das heißt, es ist auch sozusagen in Mose 3 dann festgehalten, dass nachdem die Menschen sozusagen aus dem Paradies rausfliegen, dass es dann so ist, dass es keinen Weg zurück ins Paradies gibt. Also das ist ganz interessant. Also wenn wir heute sozusagen die Debatte haben, es gibt ja nicht gerade wenige Leute, also auch postmoderne Akteure, die meines Erachtens sozusagen intuitiv sozusagen in Richtung des Paradieses zurück wollen. Das ist interessanterweise biblisch, wird das sozusagen als, also jetzt mal ein bisschen hart ausgedrückt, als Irrweg sozusagen gekennzeichnet, weil es diesen Weg zurück ins Paradies nicht gibt.
Das würde ich gleich mal aufgreifen, weil da gibt es relativ viel Forschung, die sich zum Beispiel auch mit der Sprachentwicklung, Bewusstseinsentwicklung so beschäftigt. Also ich mache jetzt mal eine Tür auf, dass dieses Bild, das Apfel der Erkenntnis, das Herauswerfen, also rausfliegen aus dem Paradies, Türsteher sagt Tschüss, dass das quasi eine Metapher dazu ist, zu dieser Selbsterkenntnis des Menschen, dass er, was die Tiere in der Form nicht haben, diese von Außenbetrachtung, die auch über Sprache geht. Ich kann etwas mit Sprache beschreiben, das ist ein Baum und damit kann ich es abstrahieren. Das ist ja was im grob gesagten Menscheneigenes und dadurch sagt man wiederum, man hat den instinktiven Bezug zur Natur verloren. Also wir können jetzt auch wieder ein bisschen vereinfacht gesagt, wir können jetzt in unserem Haus sitzen und können über den Apfelbaum reden. Ein Tier würde zum Beispiel, oder ein sehr, sehr urtümlicher Mensch würde gar nicht drüber reden, der würde einfach hingehen und erfahren, diesen Apfel bauen, also, oder was auch immer für eine Pflanze das ist. Wie sehen Sie das so aus Ihrer Sicht, diesen Aspekt?
Also was ja interessant ist, ist ja die Frage sozusagen, wie, also ob in der biblischen Beschreibung, wie kommt es zum Rauswurf der Menschen aus dem Paradies, ob man da jetzt funktional irgendwas Interessantes für aktuelle Debatten sozusagen ableiten kann. Genau. Das Interessante ist ja, dass in der biblischen Beschreibung die Menschen aus dem Paradies rausfliegen wegen zu viel Wissen und nicht wegen zu wenig Wissen. Ja, oder wegen falsch angewendeten Wissen.
Ja, also der Abstraktion.
Also praktisch der praktisch von der Frucht dieses Baumes der Erkenntnis über Leben und Tod praktisch zu essen führt zum Rauswurf. Das ist ja jetzt für unsere aktuelle Debatte, also siehe Virologie und Corona und ist es klug, besonders viel oder besonders wenig zu wissen, super aufschlussreich. Also biblisch sozusagen heißt die Vorstellung, es gibt ein zu vieles Wissen, also alltagskompatibel, das muss ich mir vorstellen, wie ich fahre mit dem Fahrrad in Leipzig am Clara Zetkin Park, komme ich auf diesem großen Rondell raus, dort bei den drei Hochhäusern, und der Trick sozusagen von einem Kreisverkehr ist oft, bei dem ist es jetzt ausgerechnet nicht so, aber ich nehme mal den als Beispiel, der Trick an einem Kreisverkehr ist, dass ich eine bestimmte Information nicht habe, indem der Kreisverkehr so gebaut ist, dass ich nicht sehe, was dahinter sozusagen auf der anderen Seite des Zugangs vom Kreisverkehr ist. Genau. Also das ist so ein bisschen die biblische Vorstellung, heißt, wie Kreisverkehr, es gibt Bereiche, da ist es gescheit, dass ich es nicht weiß. Also Beispiel, ich habe mal den Chef eines Krankenhauses im Sterben begleitet, und der konnte auf der Intensivstation, indem er praktisch ein Messgerät im Blick hatte und gesehen hat, wie sich diese Werte verändern, sofort erkennen, wie schnell er stirbt. Das war für mich eines der Aha-Erlebnisse im Leben, zu wissen, oh, manchmal ist es sehr, sehr unbarmherzig, wenn du nicht die Sphäre des Nichtwissens hast, sondern wenn du das sofort einschätzen kannst und du kannst dahinter nicht zurück. Und die Bibel hat so eine ähnliche Grundgeschichte, nämlich, dass sie auf der einen Seite zwar ein sehr optimistisches Menschenbild hat, interessanterweise im Ersten Testament ein optimistisches als im Zweiten Testament, im Neuen Testament. Das ist ganz interessant, man denkt immer andersrum, aber es ist genau andersrum. Und dass auf der anderen Seite hier diese Paradiesvorstellung erzählt davon sozusagen von Begrenzung von Macht und Wissen. Das heißt, der Mensch ist mit einer bestimmten Wissens- und Machtkonstellation überfordert. Und da würde ich jetzt mal als Seelsorger und Pfarrer sagen, das gibt meine Menschenkenntnis deutlich her, dass der Satz stimmt, dass es tatsächlich so ist.
Ich würde Ihr Beispiel nochmal aufgreifen. Das erzählt was ganz Interessantes, wo ich jetzt auch ein bisschen diesen Punkt nochmal mit dem Apfel, mit der Erkenntnis sehe. Nämlich, jetzt haben wir den Mann, der im Sterben liegt und hat den Bildschirm vor sich. Er ist Fachmann, er kann ihn lesen. Und es ist ja dieser Bildschirm drückt ja sehr rational, sehr, sehr von außen gerichtet seinen körperlichen Zustand ab. Und also es ist quasi es ist nicht ein Reinfühlen, sondern es ist ein von außen Betrachten, dadurch, dass er diesen Bildschirm betrachtet. Er hat quasi, um jetzt mal wieder das Beispiel zu übersetzen, er hat von der Erkenntnis gekostet, er hat diesen Bildschirm jetzt, und das ist nicht unbedingt förderlich, weil er jetzt vielleicht die ganze Zeit am Ende auf diesem Bildschirm starrt und irgendwie, das ist ja, stelle ich mir nicht unbedingt angenehm vor. Jetzt nehmen wir diesen Bildschirm wieder raus. Was könnte denn da passieren? Es könnte passieren, dass er, wenn er diese äußere Information, also diese Erkenntnis nicht hat, dass er die innere Information nimmt. So ein Körper hat ja auch ein Geist hat ja einen Bezug zu seinem Körper, und Leute, die sagen, ich spüre, jetzt geht's zu Ende und so weiter. Und das meine ich ein bisschen zu sehen, dass wir nicht was gewonnen haben durch diese Erkenntnis, sondern dass wir ein bisschen was getauscht haben, nämlich diese rationale Erkenntnis mehr oder weniger ersetzt diesen inneren Bezug von uns selbst, was uns heutzutage gerade gesellschaftlich ganz schlimme Probleme bereitet.
Also was interessant ist, dass die biblische Vorstellung an der Stelle noch mal ein bisschen anders funktioniert. Sie geht nämlich davon aus, Das macht übrigens auch den einen der Hauptfaktoren aus, warum es keinen Rückweg sozusagen ins Paradies gibt. Nämlich, dass tatsächlich dieser Zugang zu dieser Frucht von diesem Lebensbaum zu einer, also in der Philosophie würde man sagen, zu einer ontologischen Verschiebung führt. Das heißt, der Mensch bleibt sozusagen, der Mensch bekommt eine Sorte von Wissen, hinter das er sozusagen nicht mehr zurückgeht. Also aktuelles Beispiel, wenn du so wie ich die letzten 47 Folgen dir von dem Drosten sozusagen angehört hast, wirst du hinter bestimmte Erkenntnisse nie wieder zurück sozusagen kehren. Also geht konkret los, wenn ich jetzt in einen Raum reingehe, gucke ich immer als erstes neuerdings, wo kann ich das Ding eigentlich aufmachen, damit die Aerosole rausgehen? Mal ganz simpel. Und ich weiß auch, dass wenn ich eine Schule aufmachen will, dass es viel komplexer ist, als die allermeisten Leute mir das sagen wollen. Das heißt, so ist die biblische Vorstellung auch in dem Übergang Genesis 3 zu Genesis 4. Und zwar der Erkenntnisgewinn ist und bleibt so in Anführungsstrichen dramatisch, dass es aus diesem Grund unter anderem für den Menschen kein Zurück gibt, heißt auch, also ich hatte neulich mal das Vergnügen oder Nichtvergnügen von einem der weltweit führenden Klimaforscher aus Australien, so ein 50-Minuten-Ding mir anzugucken über Klimakipppunkte und Barrierif und welche, dass wir einen von 15 Klimakipppunkten sozusagen verloren haben und dass bei drei weiteren es schon sehr dicht bei ist. Also mir geht es zumindest so, wenn ich diese Erkenntnis habe, dann komme ich nicht dahinter zurück. Und wenn ich als Aufsichtsratmitglied der städtischen Wohnungsgesellschaft sozusagen, das war so letzten Donnerstag und Freitag, mir überlegen muss, was ergreifen wir jetzt für Maßnahmen und was passiert, dann habe ich sozusagen, wenn ich dort auf der vorne bestimmte Charts sehe, sehe ich zumindest sofort die Charts von diesem australischen Typen und dann überlege ich mir so, wie hängen die Sachen zusammen? Und ich glaube, dass das Prekäre und Schwierige an unserer aktuellen Menschheitssituation ist, dass wir genau in diesem Erkenntnisgewinn stecken, dass aber natürlich die theologische Einsicht, dass eine Vielzahl der Menschen mit einer bestimmten Mischung aus Erkenntnissen und Macht überfordert sind, dass diese biblische Einsicht da immer noch stimmt.
Genau, ja, das sieht man ja
auch. Und in dieser Ausgangslage könnten wir uns befinden, und da sind tatsächlich diese alten ersten vier Kapitel der Bibel sozusagen auch für Aktuelles sehr, sehr aufschlussreich.
Wenn man es jetzt ein bisschen verkürzt nochmal wiederholt, also durch die Erkenntnis, es ist ein Erkenntnisgewinn, der ist nicht mehr rückgängig machbar, und dadurch auch der, also durch diesen Erkenntnisgewinn, der Rauswurf aus dem Paradies, der ja ganz konkret eine Strafe war, ihr dürft nicht.
Ja.
Und ihr habt aber, deswegen werdet ihr rausgeworfen, Strafe. Und zusätzlich die Strafe obendrauf, die, sag ich mal, System, also aus dem System selber käme dann, dass man gar nicht mehr zurück kann. Jetzt haben wir aber, jetzt nehmen wir ja genau, Sie haben ja jetzt viel Erkenntnis durch jetzt irgendwie diese, was Sie da von dem Wissenschaftler aus Australien gehört haben. Und Sie können da auch nicht mehr zurück. Jetzt ist diese Erkenntnis aber vielleicht emotional nicht so schön, weil man sich irgendwie auch ein bisschen gestresst fühlt, was passiert hier mit unserer Welt. Aber auf der anderen Seite gibt es Ihnen Werkzeug in die Hand. Ohne diese Erkenntnis würden wir, also wir hatten die Erkenntnis in vielen Bereichen gesellschaftlich noch lange Zeit nicht, was hier mit dem Klima passiert. Dadurch, dass wir diese Erkenntnis jetzt bekommen, auch auf großer Ebene, haben wir immer mehr Möglichkeiten und Werkzeug und auch Wille wohlgemerkt in der Hand, dagegen etwas zu tun, also nützlich zu agieren, ganz gezielt und ganz bewusst. Aber dieser Aspekt, der ja positiv ist, wird ja dann auch mit bestraft, sage ich mal, beim Rauswurf, weil das ist, also Erkenntnis ist ja nicht nur negativ, sondern auch positiv.
Ja, also meines Erachtens kann man es noch anders deuten. Also die Vertreibung der Menschen aus dem Paradies ist für alle Leute, die Verschwörungstheorien verbreiten, richtig scheiße. Es ist eine ganz schlechte Nachricht. Es ist eine ganz schlechte Nachricht, weil sie heißt ja sozusagen, theologisch heißt diese Nachricht, dadurch, dass die Menschen durch die Vertreibung aus dem Paradies in diese politisch-gesellschaftliche Sphäre geschoben werden und Gott sie in dieser Sphäre sozusagen besonders beeinflusst und besonders begleitet, da dadurch sozusagen passiert nicht was, was jetzt in anderen Religionen dieser Zeit ja sehr lange, also jetzt ägyptische Religion zum Beispiel oder selbst griechische, da war es ja praktisch immer so, dass praktisch von der, aus dieser göttlichen Level-Ebene hatte jetzt mit vor Ort Grashalm wenig bis nichts zu tun. Das ist sozusagen im jüdisch-christlichen Kontext tatsächlich anders. Erst durch die Vertreibung aus dem Paradies sind, also jetzt mal im Englischen würde man sagen, down to earth. Mhm. Die Leute sind alle sehr geerdet und das, was sie tun und lassen, lässt sich auch messen und Messbarkeit sozusagen wird dadurch klarer. Und das bedeutet aber auch, für alle Leute, die Verschwörungstheoretiker würden sich im Paradies sehr, sehr wohl fühlen, weil dann könntest du alles Richtung Gott oder Richtung irgendwas anderes oder Richtung Geheimnisse sozusagen verschieben. Das ist auch, kommt biblisch sozusagen als Grundkonzept auch an anderer Stelle vor. Und die Zeit nach dem Paradies ist aber eine Anti-Verschwörungszeit. Das ist sehr, sehr gut. Das ist eine sehr gute Nachricht. Das wird nämlich für die Verschwörungstheoretiker nicht lustig. Also zumindest auch mit uns jüdischen und christlichen Akteuren wird es nicht lustig. Das ist klar. Also weil wir ja dann sozusagen Attacke haben. Das heißt, wir werden sehr konkret die Bezüge, die konkreten Erdbezüge sozusagen rausarbeiten. Und bei den Nebelmaschinenleuten von der Verschwörungstheorie, denen werden wir sagen, dass wir in der nachbiblischen Phase das nicht tun werden. Wir werden sozusagen wir werden die Nebelmaschinen bekämpfen und bearbeiten. Also ich glaube, dass das bei Verschwörungstheoretikern nicht schön wird.
Na gut, das ist, Verschwörungstheoretiker braucht man, um ehrlich zu sein, auch nur zur Unterhaltung und sonst zu nichts.
aber man muss sie, das ist die neue Einsicht der letzten Wochen und Monate, man muss sie strategisch bearbeiten.
Ja, abholen dort, wo sie sind letztlich. Also auch,
dafür ist ihre Wirkung leider.
Das stimmt.
Teilweise zu großflächig. Und das Interessante, glaube ich, ist, dass tatsächlich das jüdisch-christliche Weltbild inklusive Paradies dafür einen wichtigen Baustein liefert. Ich glaube, dass das vielleicht in den Umweltbewegungen gar nicht so strategisch klar ist. Dass wir sozusagen, also bei im Mittelfeld der Fußballvereine in Leipzig würde man sagen, wir sind so im Mittelfeld eine relativ hohe, starke Pressinglinie. Und wir haben da einen sehr eigenen Beitrag dazu zu liefern.
Ein Beitrag würde mich auch sehr interessieren, nämlich, wenn ich das mal so, natürlich nicht individuell, sondern so ganz grob betrachtet, gerade die politischen Akteure, die sich jetzt, lassen wir jetzt mal die ganzen krassen Ränder außen vor, die sich doch sehr gerne auf Glaube, auf Gott berufen, das sind ja auch die, die am meisten dafür tun oder am wenigsten dagegen tun, dass irgendwie die Wirtschaft unsere Natur kaputt macht. Also diese letzten paradiesischen Ecken, übrigens laut National Geographic sind es inklusive, weiß ich nicht, aber 17% weltweit 2008 wohlgemerkt noch unberührte quasi paradiesische Natur. Und jetzt nehmen wir mal einen Söder, nehmen wir mal einen Merz oder sonst wie, also ne, so diese ganzen Zeiten. FDP ist ja auch nochmal so ein Ding, also mal ganz unabhängig von der Partei an sich, aber so dieses Berufen auf, auch Bolsonaro beruft sich total auf Gott, also Bolsonaro, ne, Brasilien, der jetzt irgendwie mit aller Gewalt den Regenwald abholzen lässt. Ich würde jetzt erstmal sagen, die sind natürlich sehr verirrt und verwirrt in ihrer Weltsicht. Aber wie könnte denn da jetzt jemand wie Sie zum Beispiel oder die Kirche auch allgemein agieren, um zu sagen, halt, stopp, das, was ihr hier im Namen eines Glaubens, einer Religion, eines Gottes, wie auch immer tut, das entspricht nicht dem, was da gemeint ist. Also ich würde mal behaupten, Gott will nicht, dass wir den ganzen Planeten kaputt machen.
Ja, so. Also für mich selber, also ich habe die letzten 18 Monate etwas relativ Ungewöhnliches sozusagen erlebt. Und zwar, ich habe 5 oder 8 Konflikte erlebt, wo jetzt im längeren Nachdenken darüber mir erscheint, dass die alle Konflikte mit einem ähnlichen Bermuda-Dreieck sozusagen angefangen haben. Der eine Teil von dem Dreieck ist, wir haben es mit sehr, sehr komplexen Fragen zu tun. Da ist Klimawandel ein Beispiel, da ist Corona ein gutes Beispiel. Wir haben es zum zweites Teil des Dreieckes, wir haben es mit einer Situation zu tun von populistischen Gesellschaften oder populistisch werdenderen Gesellschaften. Da hat Cornelia Kopetsch als Soziologin ein sehr kluges Buch geschrieben, Gesellschaft des Zorns. Ja. Und wir haben es zum dritten zu tun mit einer ganz starken Führungs- und Leitungskrise. Das bezieht sich sowohl auf handelnde Personen in Leitungsämtern als auch auf Gremien von Organisationen. Überall sozusagen, wo in diesem Dreieck was losgeht, ist die Chance, erstens, dass thematischer Quatsch passiert, immens hoch und auch die Notwendigkeit, also das habe ich erlebt sozusagen, als wir den zurückgetretenen sächsischen Bischof herausgefordert haben zum Thema Rechtspopulismus, die Notwendigkeit praktisch paradox zu intervenieren, wird dadurch größer in diesem Bermuda-Dreieck. Und ich glaube schon, dass sozusagen eine Einsicht christlicher Akteure aus den letzten Monaten ist, dass wir müssen sozusagen diese Dreiecke verstehen. Wir müssen zum Teil in diesen Dreiecken thematisch einfach fit sein. Also deshalb lese ich in der Woche ungefähr 6 bis 8 Corona-Studien global komplett, also die kompletten Studien, um dann auch zu wissen sozusagen, wo sind wir denn? Also ich will mich sozusagen, wenn mich nachts um 3:30 jemand weckt und sagt, hier hast du 5 Leute vor der Nase, mit denen du das und das diskutieren willst, da will ich 3:30 will ich da fit sein. Und das Spiel will ich dann auch gewinnen thematisch. Also das ist das eine. Und das zweite ist, das ist für christliche Akteure immens schwierig, die Frage von Leitungs- und Führungsstärke wirklich positiv zu beschreiben. Das fällt uns nicht leicht. Das hat auch was mit Theologie zu tun.
Naja, auf Gott ist ja die Hierarchie. Also man hat ja immer jemanden über sich. Theologische
Nelle sozusagen bei der Frage. Und das Dritte ist, und das ist auch immens schwierig. Also Beispiel, ich hatte jetzt letzte Woche eine aufschlussreiche Begegnung mit dem Finanzbürgermeister der Stadt Leipzig, Aufsichtsratssitzung LWB. Wir gucken uns vor der Sitzung an und sagen, übrigens, wir haben uns in den letzten Monaten gegenseitig bei Facebook geblockt. Wie konnte das passieren? 2 christliche Akteure, die sicher als Personen, würde ich sagen, wenn man ganz lang drüber nachdenkt, können wir in einem Raum durchaus, können wir miteinander was bewegen, weil wir uns, glaube ich, teilweise schon auch ahnen, dass der andere jeweils ziemlich viel kann. Aber durch diese Dreiecke sind wir in Konstellation geraten, Stichwort Landtagswahlkampf, Kommunalwahlkampf 2019, wo wir das Spiel miteinander nicht mehr gewinnen konnten, sondern nur noch im Verlieren begrenzen konnten. Das hat dann zur gegenseitigen Blockade bei Facebook sozusagen geführt. Also ich glaube tatsächlich, dass es speziell für christliche Akteure, also wir haben tatsächlich das Problem, dass wir Klima- und Rechtspopulismus sind 2 schöne Beispiele, dass wir in speziell in CDU und in AfD-Kreisen, Stichwort Christen in der AfD, tatsächlich sozusagen eine Melange haben, und zwar eine Melange, die oft noch mit der Verbindung Ostdeutschland funktioniert, interessanterweise, die unschön ist. Und unschön heißt, dass wir es jetzt sozusagen mit Akteursstrukturen zu tun haben, wo der größte Kampf nicht zwischen christlichen und anderen Akteuren ist. So war es bei der Ökumenischen Versammlung für Gerechtigkeit und Frieden, 80er und 90er Jahre. Da waren christliche Akteure sozusagen sehr stabil in sich und hatten andere sozusagen als Konfliktadressaten. Inzwischen ist die Lage eine völlig andere, nämlich der Konflikt ist inzwischen am größten innerhalb der christlichen Kirche. Und das ist was sozusagen, was qualitativ was völlig Neues ist, hat zum Beispiel letztes Jahr zum Schulleitungswechsel im evangelischen Schulzentrum geführt, weil man diese Konflikte nicht bearbeitet bekommen hat. Also es ist total interessant. Das heißt sozusagen, wir sind auf der einen Seite für Science for Future, glaube ich, ein total spannender, Sparringspartner sozusagen, um miteinander sozusagen zu agieren. Wir sind aber ein ziemlich komplizierter Sparringspartner, weil wir neben einem größeren Teil von Lösungen einen ganz großen Teil von Problemen mitbringen. Und zwar, die Probleme resultieren aus unseren eigenen Unklarheiten in unseren eigenen Organisationen.
Eine Unklarheit, wenn ich da mal einhaken darf, kommt mir so ein bisschen aus der Sache an sich, wo man sich, würde ich mal sagen, wenn man jetzt sehr einfach einen biblischen Satz aufgreift und sagt, okay, den nehme ich mit, das ist so mein Leitsatz, dann kann man in sehr zwei Richtungen gehen. Nämlich einerseits ist ja die Erde ein Geschenk Gottes als an die Menschen. Wie gehe ich mit einem Geschenk um? Ist ja völlig klar. Ich werde es nicht irgendwie in den Keller schmeißen und irgendwie Öl drauf gießen, sondern ich werde es in eine schöne Vitrine stellen oder damit agieren. Also guter Umgang mit einem Geschenk. Das ist ja eine liebevolle Aktion, jemandem etwas zu schenken. Und das wird dann dem. Andererseits, machet sie euch untertan. Ich selber würde jetzt mal sagen, machet sie euch untertan, heißt nicht, weidet sie aus. Aber es wird ja oftmals dann so gedeutet. Und ich sehe da so ein bisschen ein Problem, das glaube ich, also weiß nicht, was Sie dazu sagen können, ob dann auch in der Kirche selbst es solche Strömungen gibt oder auch Einzelakteure, die sagen, hey, es kann doch nicht sein, dass wir dieses Geschenk so behandeln oder andererseits, es kann doch nicht sein, dass wir diesen Befehl nicht befolgen, was ja konträr also, ist.
Ich glaube, das ist, da muss man, glaube ich, unterscheiden tatsächlich zwischen einer kirchenleitenden Ebene und einer Gemeindeebene. Okay. Also kirchenleitend, wenn man jetzt mal auf Sächsische Landeskirche und vor allem auf die evangelische Kirche in Deutschland guckt, ist ja praktisch der Schöpfungsbewahrungsaspekt. Also ich bin ganz schon viele, viele Jahre und Jahrzehnte bei Kirchentagen unterwegs. Also Kirchentage sind der Hort davon, sozusagen diese Fragen zu reflektieren mit schlaumeierischen Bibel. Arbeiten geht das los und mit Ernesto Kardinal plus Musikgeschichten ging das weiter und mit inzwischen, was weiß ich, mit Aktionen aus dem Raum der Kirche Lobbyarbeit für Lieferkettengesetze zu machen, hat das sozusagen geendet. Also kirchenleitend hat das sozusagen, ist das schon seit 10 oder 20 Jahren positiv durch. Und da ist unser Beitrag auch sozusagen messbar. Was wir festgestellt haben als Kirchgemeinde, also das haben wir noch im Leipziger Süden als Peterskirchgemeinde gemacht, zu unserer großen Überraschung haben wir als erste Kirchgemeinde in Deutschland beschlossen, all unsere Beschaffungen nach sozialen und ökologischen Kriterien sozusagen zu machen. Und nur noch Dinge zu finanzieren, die nach ökologischen und sozialen Standards funktionieren. Die größte Überraschung war, als wir die Bestandsaufnahme eingereicht haben und unser Konzept eingereicht haben, bei Zukunft einkaufen heißen die, die größte Überraschung war, dass sie sagten, okay, ihr seid jetzt die Ersten in Deutschland, die das durchgezogen haben, auf der Kirchgemeindeebene. Und das war überhaupt nicht zu erwarten, weil du eigentlich so viele Pfarrerinnen und Pfarrer und Leute aus Kirchvorständen aus der gesamten Bundesdeutschen Republik hattest, die seit 20, 30, 40 Jahren an diesen Fragen arbeiten, dass die alle noch keinen Beschluss auf der Ebene ihres Ortsgremiums gefasst hatten, war statistisch total unwahrscheinlich. Mhm. Und das hat für mich eher sozusagen bietet für mich den Rückschluss, wenn es dann konkret wird. Also das heißt, wenn ich als jemand, der für bestimmte Beschaffungen in der Kirchgemeinde zuständig ist, treffe ich denjenigen, der für den Haushaltsplan zuständig ist und von dem weiß ich, dass der das beruflich vielleicht auch den ganzen Tag macht, sich mit Zahlen auseinanderzusetzen, dem entgegenzutreten und zu sagen, die und die Sorte von Beschaffung ist theologisch verantwortlich, das andere ist theologisch unverantwortlich, selbst wenn es zahlenmäßig sich so und so abbildet, deshalb machen wir das jetzt trotzdem, da scheint mehr dazu zu gehören, als irgendwelche schlauen Resolutionen auf Kirchentagen zu verabschieden. Also tatsächlich vor Ort ist die Debatte am schwierigsten.
Okay. Das wäre vielleicht das Ding, weil jetzt, wo Sie sagen, okay, da bewegt sich schon viel. Also ich selber bin jetzt in keiner Gemeinde, bin auch, ganz ehrlich gesagt, jetzt nicht gläubig. Das heißt, ich beschäftige mich nicht aktiv damit, aber habe natürlich meine Antennen offen. So wie, ich würde mal sagen, Sie hätten sich jetzt auch nie mit Corona beschäftigt, wenn das nicht in Ihre Welt mit reingetreten wäre.
Ja, so ist es. Ja.
Trotzdem habe ich, also ich muss jetzt wirklich ganz tief in meine Erinnerung graben, dass ich überhaupt irgendwo was mitbekommen habe, dass Kirche, sag mal, in einem bisschen größeren Stil als kleines, also jetzt ganz regional oder Gemeinde begrenzt, irgendwo klimarelevant positiv agiert. Also bis auf das Einzige, das mir wirklich immer positiv ausfällt, ist halt der Papst, der immer wieder doch deutliche Worte findet. Ansonsten nichts. Eine Organisation, die eine riesige Macht hat, ein riesiges Heer an Gläubigen hinter sich und auch finanziell aufgestellt ist wie kaum ein Staat auf der Welt. Ist das nicht sehr wenig, was da passiert?
Also das kommt immer drauf. Also es kann deutlich mehr passieren. Es wird allerdings auch unterschätzt, was passiert. Beispiel, wenn man anguckt sozusagen ethisches Investment, ethische Geldanlagen, das waren interessanterweise in den 80er Jahren kirchliche Akteure, die dieses Thema überhaupt global auf die Tagesordnung gesetzt haben. Das waren nämlich Pensionsfonds von bestimmten Kirchen weltweit, die angesichts Apartheid in Südafrika gesagt haben, so, wir fragen mal bei unserer Bank nach, ob die irgendeine Firma im Portfolio hat, die mit Südafrika was zu tun hat. Aus dieser Ausgangskonstellation Anfang Mitte der 80er Jahre ist in ganz grob 7, 12 weltweiten Ländern, und zwar von kirchlichen Akteuren, die Frage von ethischem Investment, Sustainability Index, ethische Geldanlagen, ethische Fonds sozusagen aufgeworfen
Also auch
wurden. Die haben eine
klimaethisch.
immense, die haben also jetzt das sozusagen, was man jetzt zivilgesellschaftlich versteht, also Carbon Deinvestment zum Beispiel als zentrale Strategie, um Kohle zu beenden und um Öl zu beenden, ist sozusagen von kirchlichen Akteuren mit erfunden und mitgestartet worden. Ich tippe mal, dass das so ziemlich überhaupt niemand auf dem Schirm hat, sozusagen, dass das passiert ist. Da gibt es auch scheinbar irgendwie so, ich sag mal, kommunikationsmäßig gibt es da Nachholpotenzial. Also das hätte man
Okay.
völlig anders öffentlich spielen müssen,
Gut, da will ich jetzt
sozusagen
aber
auch als Kirche.
will ich jetzt mal ganz, ganz gemein nachfragen. Haben Sie auch ein Beispiel dafür, dass jetzt der sich komplett konkret ums Klima dreht und nicht 40 Jahre alt ist? Nichts gegen diese
Also,
Sache, es war eine gute
also
Sache, aber.
Beispiel, Beispiel. Als ich jetzt in Markkleeberg-Ost mal eine Pfarrervakanzvertretung gemacht habe, hat dieser Friedhof konkret beschlossen, seine Friedhofssatzung zu ändern und in Zukunft nur noch Grabsteine mit Zertifizierung ohne Kinderarbeit sozusagen zuzulassen.
Was auch nichts mit dem Klima zu tun hat.
Was also von daher sozusagen, also ja, wobei sozusagen jetzt, wenn
Sie
man
wissen,
ganz
worauf ich
genau
raus
nach,
will.
also das ist mal ein, ich überlege auch so, was könnte man sozusagen jetzt so
Ich sag mal, es ist
Klima.
ja auch kein Problem zu sagen, okay, da gibt es einfach Nachholbedarf. Das ist ja
Ja,
jetzt auch
das ist klar.
kein.
So, also ich würde als Beispiel unser erstes, das ist ein kleines Ding, aber es zeigt auch was praktisch. Unsere erste Maßnahme als Kirchgemeinde, als wir dieses bundesweite Zertifikat gekriegt haben, mussten wir sozusagen ein Modell vorstellen, was wir gemacht haben. Und das Modell, was wir vorgestellt haben, ist, dass wir als einer der ersten Kirchgemeinden in Deutschland den Druck unseres Gemeindeblattes auf mineralölfreie Farben sozusagen konzentriert haben. Und wir waren relativ überrascht, dass das jetzt in Leipzig nicht gerade immens viele Druckereien können und wollen und tun. Also das war eine relativ große Überraschung. Das passte auf eine Hand, wer das in Leipzig anbietet und macht. So. Und es war so, dass wir, als wir dann sozusagen als sächsische Modellgemeinde diese Geschichte sozusagen vorgestellt haben, dass wir andere sozusagen auch davon überzeugt haben, es uns nachzutun. Also gab dann innerhalb relativ kurzer Zeit, innerhalb von 2, 3 Jahren, gab es praktisch in unserem Umfeld 6 andere Kirchgemeinden, die diese Beschlüsse auch gefasst haben und die dann zum Beispiel an dieser Stelle sozusagen auch sowas umgesetzt haben, oder wir haben Dinge sozusagen miteinander eingekauft, die man vorher sozusagen anders beschafft hat. Also regionalisiert zum Beispiel, also regionalisierte Einkäufe zum Beispiel, wenn Gruppen unterwegs sind. Also was weiß ich, wenn wir mit 50 Konfirmandinnen oder Konfirmanden unterwegs sind, gibt es jetzt seit 3 Jahren sozusagen wird komplett regional eingekauft und nach allen Standards sozusagen. Das ist Das ist was. Da kommt schon was zusammen.
Ja, das ist auf regionaler Ebene.
Also institutionelle Beschaffung sozusagen, das ist schon, das ist ziemlich zentral. Und was vielleicht noch interessanter ist, uns ist es dann gelungen, praktisch auf der Ebene der Musterordnung der sächsischen Landeskirche, dass inzwischen per Richtlinie sozusagen alle sächsischen Kirchgemeinden dazu verpflichtet sind, das so zu tun. Damit sind wir sozusagen auf der Ebene von 700 Akteuren. Okay. Also das macht sozusagen auch nochmal deutlich, dass die Kirche natürlich als Institution unheimlich große Skaleneffekte hat. Das heißt, da kannst du innerhalb kurzer Zeit und jetzt sozusagen durch die Beispiele aus der Peterskirche und aus Merkt-Kleeberg-Ost haben wir sozusagen es erreicht, dass wir jetzt Standards haben, die für die komplette sächsische Landeskirche gelten. Das ist natürlich eine völlig andere Hausnummer. Als Einzelne sozusagen überlegen Sie es mal ein bisschen, wie Sie es machen wollen.
Das hieße also quasi, wenn man es jetzt ein bisschen einfach übersetzt, wenn man als Kirchenakteur möchte, dass jetzt auch meinetwegen wirklich die Kirche im großen Stile Dinge tut in der Richtung, dass man einfach den Weg von unten nach oben gehen muss. Von oben kommt da jetzt erstmal nichts mehr.
Ja, beziehungsweise man muss es natürlich auch vor Ort zeigen, dass es funktioniert.
Naja gut, klar, aber ich sag mal, Wälder aufforsten funktioniert, das ist bekannt.
Genau, das ist nicht so, das ist nicht ganz so ohne. Also es dann wirklich handhabbar und klug umsetzbar sozusagen zu machen. Da geht auch schon Gehirnschmalz rein. Aber ich glaube schon sozusagen, dass es funktioniert und dass da die Kirche auch ein Teil von der Lösung wird.
Okay. Bleibe ich ein bisschen skeptisch. Also ich finde es gut, was Sie da machen, definitiv, gar keine Frage. Aber jetzt von oben, weil wenn man jetzt sagt, also gerade wenn Sie sagen, man muss ja erst ausprobieren, ob das funktioniert, sicherlich. Nur sehr viele Maßnahmen, die zum Beispiel mit Grundbesitz zu tun haben, die weiß man, dass funktioniert. Also lokale Vegetation an Pflanzen.
Da gibt es ehrlicherweise hierarchietechnisch einen interessanten Unterschied. Und zwar, also jetzt sozusagen, wenn man es jetzt nochmal von Eigentümer oder von Entscheidungsstrukturen hat. Also im katholischen Bereich ist es tatsächlich traditionell oder zum Teil auch von den Rechtsträgern her eher sozusagen top-down zu verstehen. Mhm. Im evangelischen Bereich ist es tatsächlich so, dass praktisch die Machtfülle sozusagen vor Ort darf man gar nicht unterschätzen sozusagen. Es ist tatsächlich, das hängt damit zusammen, dass praktisch die evangelischen Parlamentsstrukturen sind eine Erfindung aus dem 17. und 19. Jahrhundert, wo man praktisch von den Fluchtsynoden von verfolgten Christinnen und Christen in Europa, die praktisch in Europa geflohen sind und sich dann an ihren neuen Orten praktisch in Notparlamenten versammelt haben. Mhm. Das hat die evangelische Kirche adaptiert für ihre, ich sag mal, für ihre Entscheidungsstrukturen. Damit ist im evangelischen Bereich zum Nachteil wie zum Vorteil im Moment, ist sehr viel sehr dezentral. Heißt, es funktioniert sehr viel dezentral, also es ist viel, in Anführungsstrichen, einfacher im evangelischen Bereich, bestimmte, also sowohl lutherisch als auch Baptisten als auch Methodisten, können sozusagen von bottom-up relativ viel erreichen, während du im katholischen Bereich eher top-down sozusagen, also es ist vereinfacht,
naja, natürlich,
eher top-down sozusagen bist.
Ja. Genau, aber in der Tendenz könnte man sagen, also wenn man jetzt als jemand, der jetzt da überhaupt keinen Überblick hat, sieht, okay, was machen denn die Kirchen, dann wäre jetzt im evangelischen, also im katholischen, kann man, wie ich meine, ich bin auch selbst katholisch erzogen, kenne da ein bisschen was, den Vorwurf führen und sagen, da kommt von oben einfach zu wenig, Punkt, da lässt sich, glaube ich, nichts dran rütteln. Im evangelischen ist es einfach eine Strukturfrage, dass man sagt, es ist auch die Entwicklung ist anders.
Wobei man sagen muss, also wir haben, unser erster Sparringspartner war hier sozusagen die katholischen Geschwister von der Propstei und denen ist es gelungen, was uns auch in Peters sozusagen für den evangelischen Bereich gelungen ist, dass sie jetzt sozusagen für die komplette Diözese Dresden-Meißen diese Beschlussfassung hingekriegt haben. Also das heißt, dass es dort sozusagen diesen Standard jetzt auch gibt. Das muss man sagen, das muss man uns mal lassen. Wir sind ja nur 500 Meter auseinander, aber wir haben beide sozusagen jeweils unsere institutionellen Ebenen an der Stelle tatsächlich besser gemacht, indem wir den Standard sozusagen hochgesetzt haben.
Okay. Ich würde jetzt mal auf ein ganz anderes Thema zurückkommen. Also jetzt nochmal wieder zurück ins Paradies zurückkehren quasi. Und zwar unsere Vorfahren Adam und Eva besuchen. Die ja, ich vereinfache es jetzt natürlich auch mal sehr, im Einklang mit der Natur gelebt haben. Und dann wurden sie rausgeworfen, dann war das nicht mehr ganz so. Der Mensch lebt heute auch überhaupt nicht im Einklang der Natur. Ich würde ganz konkret behaupten, muss kurz beschreiben, mit Einklang der Natur leben meine ich jetzt nicht nackt in den Wäldern zu sitzen, sondern im Einklang. Das heißt, es muss mir gut, als Homo sapiens gut gehen, meine Bedürfnisse sollten auch befriedigt sein, vielleicht auch das Bedürfnis nach einem Haus mit Heizung und so weiter und fließend Wasser oder Strom, auch Internet meinetwegen. Trotzdem sollte das der Natur keinen relevanten Schaden zufügen, sondern ich kann es ja wiederum auch nutzen, um der Natur was Gutes zu tun. Strategisch neu pflanzen und so weiter und so fort. Und sind wir jetzt momentan überhaupt nicht im Einklang der Natur? Sie haben vorhin gesagt, dieser Rauswurf aus dem Paradies ist ein Erkenntnisgewinn, hinter den wir nicht mehr zurück können. Jetzt nehme ich mal diesen Einklang mit der Natur. Können wir da auch nicht mehr hin zurück? Also in dem Rahmen trotzdem noch ganz normal zu leben, halbwegs normal zu leben. Also nicht zurück in die Wälder zu ziehen, sondern ein innerer Einklang als Begriff vielleicht.
Ja, also ich habe eine meiner theologischen Examensgeschichten bestand darin, Kindern das Verhältnis von Mensch und Erde aus den ersten 11 Kapiteln der Bibel irgendwie pädagogisch sinnvoll näher zu bringen.
Welche Altersstufe etwa?
Und die Beschäftigung, das war 1995 in Connewitz, habe ich das
Ich meine, die
gemacht, Konrad,
Kinder
ja.
waren, welche Altersstufe, das mal so grob?
Die Kinder waren fünfte Klasse.
So,
Fünfte
okay.
Klasse. Also, und in der Vorbereitung dieser pädagogischen Geschichten dann war nochmal interessant, wie die Bibel das beschreibt. Nämlich, sie beschreibt also in den ersten 3 Kapiteln, der Mensch und die Erde sind aufeinander bezogen, was im Hebräischen schon klar war, dass Adam und Adama zusammengehören. Dann kommt Kapitel 4. Diese Beziehung wird durch den ersten Mord sozusagen gestört, nämlich das Blut dringt in den Boden. Und ich hatte mich schon immer gefragt, was die eigentlich diese blöde Sintflut soll,
Das
weil
war
diese Geschichte
Kain
hat mir
und
noch nie
Abel, oder?
eingeleuchtet.
Also dieser Mord, kurz nur zum Verständnis, Kain und Abel.
Genau, Kain und Abel,
Okay.
richtig, genau. Das war sozusagen die Ausgangsgeschichte, die ich mit den Kindern bearbeitet habe. Und dann war sozusagen der Erkenntnisgewinn der exegetischen Auseinandersetzung dann in der Fortsetzung, dass die Rolle der Sintflut ist, dann die nächsten Kapitel 6 bis 9, das Blut aus dem Boden wieder rauszukriegen. Weshalb dann in Kapitel 11 und 12, als dann Noah nach der Rettung und der Arche dann wieder am Altar opfert, diese praktisch Beziehung zwischen Erde und Mensch wiederhergestellt wird. Also wir haben sozusagen Urgeschichten ungewöhnlicher Art, nämlich die gehen davon aus, dass ja, es wird sozusagen strukturell, wird es eine systemische Störung zwischen Erde und Mensch geben? Das kommt in dieser Geschichte interessanterweise schon vor. Und ganz blöde Einsicht, die Auflösung dieser Störung wird mit immensen Opfern sozusagen verbunden sein, Stichwort Sintflutgeschichte. Und danach ist auch tatsächlich, aber das ist dann exegetisch schwierig zu verstehen, weil da sehr viele Schichten übereinander sind und man das nicht einfach rausfinden kann, welche Schicht da welches Interesse hatte von der theologischen Zielstellung her. Und danach ist es praktisch so, dass es ähnlich wie bei der Rauswurf aus dem Paradies ist, auch praktisch dieser Zustand nach der Sintflut heftig, weil man sozusagen irgendwann sich schon klar macht, sozusagen, wie viel Opfer diese Wiederherstellung der Beziehung von Erde und Mensch gebracht hat. Also das finde ich durchaus auch sehr aktuell, weil das
Genau.
ja auch ansteht.
Es klingt da ein bisschen nach, als würde man jetzt diese Sintflutgeschichte und auch das vorherige, das Opfer, Kain Abel, gar nicht als Geschichte der Vergangenheit, sage ich mal, sehen, sondern eher als Prophezeiung von dem, was gerade passiert, so ein
Also
bisschen. Also.
in der biblischen Perspektive sind Grundgeschichten, also gerade die ersten 11 Kapitel, sind tatsächlich ontologisch zu verstehen. Also tatsächlich, sie beschreiben Grundzustände, die du auch noch, also eine dieser Geschichten ist ungefähr 800, 900 vor Christus, vor unserer Zeitrechnung, ungefähr zu datieren, eine 500 vor Christus, vor unserer Zeitrechnung. Das heißt mal ganz grob, man hat es mit 2.500 bis 3.000 Jahren sozusagen Differenz zu tun. Und der Anspruch der Geschichten ist, dass sie Grundgeschichten ist, die heute noch was erzählen. Das ist natürlich in einem eher atheistisch geprägten Umfeld von Menschen, in denen also mit denen ich auch sehr gut klarkomme, hier in Leipzig, immer so ganz lustig, wenn man da sozusagen als Pfarrer mit dem Pfarrerhut sozusagen dann auch mal sagt, übrigens, wir haben hier so eine 3000 alten Stories und die haben für einen aktuellen Stadtratsantrag auch noch was zu bedeuten. Das ist immer so ganz nett.
Das Interessante ist
aber
ja
auch nicht selbsterklärend.
Da ist ja der Bezug zum Märchen, also das Märchen ist ja keine Kindergeschichte tatsächlich, sondern da sind ja ein bisschen die Briten dran schuld, dass das so gekommen ist, irgendwie im 18. Jahrhundert, glaube ich. Müssen wir noch nachrecherchieren. Aber im Endeffekt kann man ja das dann auch so ein bisschen von der Funktionsweise wie ein Märchen sehen, das tatsächlich was erzählt, also, was immer wieder aktuell ist. Grundmuster, Grundverhalten und solche Geschichten.
Ja. Genau, und es ist nicht die Perspektive, es scheitern ja viele Leute an diesen Schöpfungsgeschichten von der Auslegung her, weil sie sich immer fragen, was ist das mit den 7 Tagen und was ist das mit Erde und Mensch und so. Viele Leute verstehen, glaube ich, nicht bei diesen Geschichten, dass sie tatsächlich einen funktionalen Anspruch haben und bestimmte Fragen beantworten wollen in ihrer Perspektive. Und das machen sie, da ist der Vergleich zum Märchen schon relativ interessant, weil es da zum Teil um die ähnlichen Fragestellungen geht, also bestimmte Namen zu erklären, bestimmte Orte zu erklären, bestimmte menschliche Wirkweisen zu erklären. Da gibt es tatsächlich Parallelen, das stimmt.
Okay. Ich würde noch mal eine Sache aufgreifen, die mir mal sehr aufgefallen ist. Also da können Sie auch gerne sagen, wenn das einfach eine Fehlübersetzung ist. Es gibt ja also die 10 Gebote, so wie wir sie jetzt in der klassisch gekauften, im Hugendubel gekauften Bibel lesen, das sind ja Übersetzungen und Verkürzungen in der Regel auch. Ich habe da mir immer wieder ist mir eine erweiterte Übersetzung begegnet von dem Gebot, du sollst keinen anderen Götter neben mir haben, nämlich folgendermaßen. Du sollst dir kein Gottesbild machen und keine Darstellung oder kein Schnitzbild, je nachdem, mal so beschrieben. Vor allem das Schnitzbild ist eigentlich interessant, also kein Schnitzbild von irgendetwas, was am Himmel droben oder auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde lebt. Also eine ganz klare Absage an Naturreligion, an das Schnitzbild. Ich bewundere die Kuh, die mir die Milch spendet. Ich sehe ein heiliges Empfinden, ein religiöses Empfinden zu der Pflanze, die mir Essen spendet oder Schatten spendet und so weiter. Also das macht für mich total das Bild aus von einer Absage an die Natur an sich. Du sollst nicht die Natur anbeten, sondern nur mich, diesen Gott, der ja sehr weit weg von der Natur ist. Er schmeißt den Menschen aus dem Paradies raus, weil er auch nur einem natürlichen Bedürfnis, nämlich der Erkenntnis, folgt. Er ist ganz weit weg, er lebt nicht in den Pflanzen in dem Sinne, sondern schon eher äußerliche Figur. Also diese Komplex finde ich sehr interessant, weil er für mich persönlich, also ich habe das Gefühl, dass auf dieses Ding ganz viel Schlimmes aufgebaut ist, was auch kulturell und geschichtlich erkennbar dazu führt, dass wir diese Natur immer weiter untertan machen und aber auch irgendwie von der Haltung her nicht mehr bewundern, weil wir es nicht dürfen.
Vielleicht zwei Aspekte dazu. Das eine ist, dass tatsächlich eine Übersetzungsgeschichte, es gibt eine sehr interessante Übersetzung der 10 Gebote, die heißt nicht, du sollst nicht, sondern du wirst nicht.
Okay.
Also das heißt, und zwar...
Das ist ja, Gebot muss ich gleich mal eingreifen, Entschuldigung.
Wegen Gebot Nummer 1, wenn du dich an Gott hältst, wirst du das und das nicht tun. Das ist
Das ist aber sehr manipulativ auch. Also,
das ist sozusagen sprachlich tatsächlich auch die stärkere Fassung der Gebotsübersetzung. Und das andere ist, meine Frau und ich haben vor 25 Jahren mit indischen Ureinwohnern und indischen, sehr vielen verschiedenen indischen und deutschen Akteuren zusammen eine Teeplantage erworben und haben dort Projekte miteinander entwickelt. Das nennt sich Adivasi-Tee-Projekt, wo ein Teil in einem Teil Teil unseres Zusammenerlebens und Zusammenwirkens der letzten 25 Jahre auch gemeinsame religiöse Feiern gehören. Mhm. Und das Interessante ist dort sozusagen, wenn wir uns, in der Regel kommt eine Adivasi-Gruppe zum Kirchentag und da haben wir davor, währenddessen, danach auch immer mal religiöse Feiern miteinander verantwortet. Da gibt es sozusagen eine Spielregel, man legt sozusagen ein Thema fest und dann schaut man mal, was für eine Geschichte, was für ein Gegenstand, was für ein Ritual, was für ein Tanz, was für ein Gesang hat man denn dazu aus den Einzelperspektiven zu liefern. Da haben wir miteinander gemerkt, ach, das geht eigentlich ziemlich gut, ohne mich sozusagen religionswissenschaftlich super geil auszukennen, das gebe ich gleich mal zu. Intuitiv glaube ich, dass praktisch die Fragestellung Naturreligion an der Stelle keine Bildnisse machen, ein bisschen sozusagen eine moderne Frage an die alten Texte ist, weil in meinem Wissen Religionswissenschaft war die Debattenlage 1000 vor Christus, 1000 vor unserer Zeitrechnung eine völlig andere. Und zwar, ich glaube sozusagen, man muss sich immer so ein bisschen vorstellen, das war so ein bisschen ähnlich wie die Situation von Chemie und Lok Leipzig, wenn du hier vor Ort sozusagen RB vor der Nase hast. Das ist nicht lustig. Das ist überhaupt nicht lustig. Und praktisch die jüdischen Akteure hatten immens starke Player vor Augen, und zwar welche, die sehr stark in ihren göttlichen Figurendarstellungen, ich sag mal, ziemlich die Sau ausgelassen haben und dort auch sehr prägnant waren. Also Beispiel Assyrien, Beispiel Ägypten, Beispiel mesopotamischer Raum, mehrere dieser Religionen. Was interessant war, dass die jüdischen Akteure, obwohl sie dann irgendwie hintereinander 10 Kriege verloren haben und Gebiete abtreten mussten und im Prinzip echt sozusagen in Schutt und Asche vieles war und deportiert wurden und so, dass sie die innere Stärke gefunden haben, in dem Sinn auf Augenhöhe zu sein, dass sie gesagt haben, aber unser Gott sozusagen und unsere Traditionen sind stark. Das hat dazu geführt, dass viele der biblischen Geschichten erst zum Teil als Reaktion auf diese anderen Religionen drumherum sozusagen verstehbar sind. Also Beispiel, die Welt sozusagen, die Weltentstehung in 7 Tagen zu beschreiben, ist ein assyrisches Modell. Und das jüdische Modell sozusagen antwortet mit seinen Schöpfungserzählungen auch auf das assyrische Modell. Man muss das assyrische Modell kennen, sonst, also Gilgamesch Epos heißt das, sonst versteht man den Gag nicht in den ersten 3 Kapiteln der Bibel. Das heißt, meine Deutung ist eigentlich nicht, dass wir ein prinzipielles Problem haben, jüdisch-christliche Religion versus Naturreligion. Also zumindest nicht aus der Ursprungssituation. Ja, das war nicht deren Problem.
Genau, das verstehe ich ganz gut. Also im Endeffekt,
also die hatten mit der Hochkultur ein Problem. Die hatten nicht mit der Naturreligion ein Problem.
Also im Endeffekt, wenn da jetzt irgendjemand kommt, der seine Kuh und sein Kalb anbetet und mir ständig die Länder wegnimmt und die Leute schlachtet, dann tue ich das natürlich ablehnen, klar. Dann kommt sowas vielleicht bei raus. Mal sehr verkürzt gesagt. Ja. Was mich aber tatsächlich mehr interessiert, also jetzt mal ganz unabhängig, ob das eine Idee von einer Person war, ob das eine kulturelle Reaktion war, sind tatsächlich die Langzeitfolgen von diesem Setting und von dieser, ich meine, wir sind hier beim ersten Gebot, beim wichtigsten, die allererste Ansage Gottes an die Menschen ist, bete nicht an, was in der Natur lebt. So. Egal warum diese Aussage kommt, ob die jetzt kulturell bedingt ist, wie Sie gerade ganz interessant beschrieben haben, die hat Folgen. Und wir sind eine jahrtausendelang jüdisch-christlich geprägte Kultur, also auch der Islam ist ja christlich-jüdisch geprägt, selbst darüber hinaus. Ja,
klar,
und,
klar. Also die ich glaube, die natürlich sozusagen sind Risiken und Nebenwirkungen nicht zu unterschätzen sozusagen. Mhm. Und natürlich sind jüdisch-christlich-muslimische Traditionen an der Stelle auch ein Teil vom Problem. Definitiv. Was allerdings, ich glaube sozusagen in der gemeinsamen Erlebniswelt, also Beispiel wieder, wir haben diese religiösen Feiern mit hinduistischen, christlichen und Naturreligionsvertreterinnen sozusagen gleichberechtigt und auf Augenhöhe gefeiert. Mhm. Eigentlich einer der wirklich tatsächlich interessanten Effekte unseres Zusammenwirkens und Zusammenlebens in den letzten 25 Jahren war, dass etwas passiert ist, womit wir überhaupt nicht gerechnet haben, nämlich, dass wir auf der Ebene nicht von Religion, sondern eher noch eine Ebene drunter, auf der Ebene von Werten, wir tatsächlich glauben, dass die Stabilität unseres gemeinsamen Handelns unter anderem daran liegt, dass unsere Grundvermutung, dass wir völlig andere Werte haben, also Stichwort Clash of Cultures, dass dieses Problem gar nicht besteht, sondern dass, wenn man tiefer gräbt, in der jüdisch-christlichen Tradition, in der Naturreligionsperspektive, in der hinduistischen Perspektive, dass sich herausstellt, dass wir es nicht mit konkurrierenden Wertesystemen, sondern mit, also ich sage es mal vorsichtig, mit kooperationsfähigen Wertesystemen zu tun haben. Mhm. Das ist sozusagen unser Erkenntnisschatz die letzten 25 Jahre mit dem, was wir zusammen erlebt haben. Und das war eine relativ große Überraschung, es hätte auch anders sein können.
Ja, das fühle ich, klar. Man hat es ja schon mal erlebt, als vor 500 Jahren Ureinwohner in Amerika mit christlichen Gruppen in Kontakt gekommen sind, das ist ja anders gelaufen. Ja. Aber da war vielleicht auch noch viel mehr Dogmatismus im Spiel. Ich gucke mal, was ich hier noch so an Fragen habe. Eigentlich jetzt nichts Konkretes, also was mich jetzt ganz persönlich mal interessieren würde, ja, oder was mich für Sie aus Ihrer persönlichen Sicht interessiert würde, ja, ist, ich finde es gerade super spannend, weil das Bild, was Sie da auch aufmachen, also ich reflektiere es jetzt einfach mal, Sie können natürlich gerne sagen, wenn es nicht ganz stimmt, Sie selber haben guten Bezug zur Natur, sind auch sehr engagiert, haben ja auch ein paar Beispiele genannt, die Teeplantage ist das eine, jetzt mit den Druckereien ist das andere, also da tut sich ja viel. Auf der anderen Seite sehe ich das aus der gesamtkirchlichen Sicht eher wenig.
Ja.
Da wäre einmal die Frage, wo fühlen Sie sich da? Wo stehen Sie da? Und was gibt's, haben Sie vielleicht noch Ansätze, Möglichkeiten? Oder wenn Sie auch ganz konkret sagen, Sie haben ja gesagt, irgendwie die Scientists wären jetzt zum Beispiel ein Sparringspartner. Das müssen jetzt nicht die Scientists sein, aber sehen Sie da vielleicht auch noch außerhalb der Kirche irgendwie Möglichkeiten, sowas zusammenzubringen, dass Sie das, was Sie in Ihrem kirchlichen Rahmen betreiben, auch, dass sowas in größerem Stile passieren kann.
Also ich mache mal so ein, zwei ungewöhnliche Vorschläge.
Gerne, ja.
Neulich hat sich bei mir eine Aktivistin Extinction Rebellion gemeldet. Mhm. Wir haben zusammen Kaffee getrunken. Und der interessanteste Moment war irgendwann nach 19 Minuten im Gespräch, Studentin, 25 Jahre alt, als sie sagte, na, wir beide leben ja in einer unterschiedlichen Welt. Da habe ich gesagt, jetzt helfen Sie mir mal weiter. Ich dachte immer, wir leben in einer. Und dann sagte sie, nee, wir beide leben in einer unterschiedlichen Welt, nämlich ich lebe in einer Welt, in der es keine Zukunft gibt. Bei Ihnen scheint es anders zu sein. Und das war für mich auch nochmal, also neben dem lustigen australischen Klimaforscher mit seinen Kipppunkten, nochmal so eine ontologische Einsicht zu merken, wir sind jetzt zeitkapazitätenmäßig an der CO2-Geschichte an so Punkten dran, dass wir tatsächlich inzwischen es wahrscheinlicher ist, bestimmte Kipppunktspiele zu verlieren, als dass es wahrscheinlich ist, sie zu gewinnen. Obwohl es Leute wie Stefan Ramsdorf und andere Leute gibt, die im Prinzip ähnlich wie Drosten analytisch eigentlich den Weg weisen, wo es hin muss.
Genau, das Wissen und die Technik ist da.
Das ist klar. So, das heißt, ich habe dann diese Akteurin angeboten, habe gesagt, naja, da können wir christlichen Kirchen von daher nochmal was beitragen. Wir haben ja interessanterweise Erfahrungen mit apokalyptischen Traditionen. Und früher hätte man gesagt, okay, Apokalypse und Wissenschaft sozusagen geht immer nie zusammen, aber im 21. Jahrhundert kriegen wir eine ganz neue lustige Mischung, nämlich wir werden mystische Traditionen, Widerstandstraditionen und apokalyptische Traditionen haben und es wird Akteure geben, die gesellschaftlich durch zivilen Ungehorsam praktisch tatsächlich Prozesse, ich sag mal, transparent machen gesellschaftlich und auch praktisch auch eingreifen werden. Also ich glaube, da gibt es eine ungewöhnliche Allianzbildungsmöglichkeit. Das ist sozusagen meine eine Arbeitsthese. Und meine andere Arbeitsthese ist, ich glaube sozusagen, also das merke ich bei Scientists for Future, das merke ich bei Fridays for Future, bei den Akteurinnen und Akteuren, die ich sehr, sehr schätze, weil ich immens finde, wie sie sich auch als Organisation oder als Personen auch weiterentwickelt haben. Das finde ich wirklich großartig und sehr, sehr ungewöhnlich bei manchen der Beteiligten.
Ja, und aus unserer Sicht auch, muss man sagen, das unterschätzen, glaube ich, viele, dass das ehrenamtlich ist. Also da sitzen Leute nach einem 8- oder 10-Stunden-Tag nochmal 3 Stunden zusammen und gehen irgendwelche komplexen Dateien sonst was durch, bekommen nichts dafür. Also kein Geld, kein
Ruhm. Und es passieren ja auch lustige Dinge. Also jetzt bei der einen Aktion, wo sie sich da ans Rathaus angekettet haben und dann die Stadtratsfraktion diese Schlüssel gekriegt haben und aufgefordert wurden, dort die Debatte zu suchen, hat ja eine der sehr fitten sozusagen Fridays for Future Aktivistin mal einen 25-jährigen relativ gestandenen CDU-Akteur, aber argumentativ sowas aus den Latschen argumentiert, das habe ich lange nicht gesehen. Lange hatte ich nicht so viel Spaß an ungewöhnlichem Gewinn, argumentativen Gewinnen, weil die Dampfwalze direkt vor dem neuen Rathaus, zack, einmal argumentativ, die hatte eine argumentative Stärke, das war immens, das war ungewöhnlich, sehr, sehr ungewöhnlich. Und ich glaube sozusagen, was man jetzt sozusagen sagen kann, das ist vielleicht das zweite, sozusagen als Aktionsangebot neben der Frage ziviler Ungehorsam, Apokalyptik, wird es eine zweite Frage geben, nämlich es wird brauchen so eine Art Brückenleute in die Zivilgesellschaft und in die, ich sage jetzt mal mit meinen Worten, bürgerliche Gesellschaft und zum Beispiel auch zu kirchgemeindlich, auch konservativeren Leuten sozusagen, die sich logischerweise auch in Kirche befinden. Und es wird natürlich auch, das geht bei, mir hat jetzt neulich die Frage bei einem Projekt im Leipziger Westen, wäre es eigentlich spannend, sozusagen mal Solaranlagen auf Kirchendächer zu bringen, also solche Geschichten. Wir haben ja auch ziemlich viele Anwendungsfelder. Also zum Beispiel, wir können Wohnen voranbringen, weil wir relativ viele Immobilienstrukturen haben als Kirche und so. Das heißt, dort sind die Kirchen als Sparringspartner total unterschätzt. Also sowohl sozusagen für die Diskussionsräume werden wir unterschätzt, als auch, dass wir an sehr vielen Stellen praktisch Umsetzungsvarianten eigentlich möglich haben.
Gerade das
die
mit
andere gar nicht haben, weil sie zum Beispiel einen Grundbesitz gar nicht haben.
Ja, genau. So, gerade das mit den Solaranlagen auf den Kirchendächern, das finde ich eine super gute Idee, weil ich sehe sofort die Bild-Zeitung ganz groß titeln. Also das würde, glaube ich, eine Welle schlagen, wenn das geschickt gemacht, aufgebaut ist. Und quasi auch wieder Bewusstsein schaffen. Nicht irgendwie nur im Kleinen, sondern wenn man jetzt, ich habe es mal ganz einfach gesagt, der Kölner Dom kriegt 30% Solarfläche. Ist natürlich jetzt eine große Nummer, aber da kann man sich vorstellen, was los ist.
Ja, beziehungsweise als jetzt zum Beispiel das, was ja jetzt zivilgesellschaftlich auch klar von der Debatte her ist, dass wir sozusagen CO2-neutrale Organisationen brauchen. Was heißt denn das für uns als Kirchgemeinde im Leipziger Süden? Was heißt denn das? Also das heißt, ich sag mal, das ist auch ein bisschen meine Hoffnung auch an die Zivilgesellschaft, dass sie natürlich auch mal in den Battle sozusagen mit den Kirchgemeinden tritt und sagt, so Leute, wir wissen ganz genau, dass wir bei bestimmten Fragen auf die und die Standardisierung kommen müssen von Einsparpotenzial und so weiter. Das heißt, wir wissen ganz genau, dass ihr als wichtige Institution dort Teil von der Lösung werden müsst. Und jetzt sozusagen brechen wir das mal für euren Bereich, zum Beispiel Kirchgemeinde Leipziger Süden, jetzt brechen wir das mal runter und sozusagen entwickeln mit euch modellhaft, mit unserer Expertise und mit unserem Know-how, wie ihr über den und den Baustein in diese CO2-Neutralität kommt. Das wäre doch total genial, weil wir müssen sowieso dahin kommen, das ist das eine. Und das andere ist, zum Teil wenigstens, zum Teil fehlt uns die Expertise in unserer Organisation. Wir haben sie zum Teil nicht. Und da ist es ehrlicherweise, bevor wir uns dann schlau machen, ist es viel interessanter, miteinander zu kooperieren. Also wir probieren das im Leipziger Westen im Moment mit einem Projekt aus, das heißt wir im Quartier, wo wir so eine Perspektive haben, also Zivilgesellschaft und Kirche und Stadtverwaltung agieren zusammen. Das halte ich, glaube ich, für ein Modellprojekt, was man auch an vielen Stellen sozusagen in der Stadt sozusagen machen kann. Aber da wären wir sozusagen meines Erachtens natürliche Kooperationspartnerin.
Okay, dann ist noch eine ganz einfache persönliche Frage am Ende. Wie ist denn Ihre persönliche Nähe zur Natur? Wie kommt es denn zustande?
Also ich bin, glaube ich, ein relativ, untypischer Mensch, der jetzt bei, also parteipolitisch jetzt vor ein, zwei Jahren in Bündnis 90 die Grünen eingetreten ist, zum Beispiel, weil ich nicht, also ich komme ursprünglich aus der Nähe von Stuttgart, also ich bin in einem kirchlich und auch durchaus in einem ökologischen Kontext aufgewachsen, weil meine Mutter in den 70er Jahren irgendwelche lustigen VHS-Kurse zur Wirkung von Waschmitteln zum Beispiel gegeben hat. Also da war sie relativ ihrer Zeit deutlich sozusagen voraus und hat jetzt 10 Jahre lang dort eine Weltladen, einen großen geleitet und so. Also da bringe ich schon sozusagen biografisch was mit, komme aber nicht so aus der klassisch, ich sag mal, klassisch ökologischen Schiene. Also ich bin, glaube ich, eher ein Menschen als ein Ökologieversteher, jetzt mal sozusagen, wo ich biografisch herkomme. Und bei mir ist es dann eher so, dass wenn ich sozusagen Erkenntnisgewinne habe, also zum Beispiel dieses Video von diesem australischen Forscher, das werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Bin mir 100% sicher. Das kann ich Ihnen in wie auch immer, wie lang mein Leben ist, da könnte mich irgendwann wecken in ein paar Jahren. Das kann ich Ihnen, also bis in die Charts rein. Sowas merke ich mir. So. Und wenn ich mir das gemerkt habe, dann geht's rund. Also dann weiß ich auch, aha, jetzt bin ich dran. Und also bei mir geht's eher so. Bei mir geht's sozusagen über analytisches Verstehen und dann geht's rund.
Also Sie haben quasi dieses Video, wo Sie gesprochen haben, auch durchaus so ein bisschen als Aufruf an Sie persönlich gesehen,
gewertet. Also ich habe gesehen sozusagen, der konnte sehr plausibel machen, dass einer der 15 Kipppunkte verloren ist, nämlich das Barrier Reef. Mhm. Das konnte er als australischer Akteur natürlich auch mit einem entsprechenden emotionalen Background-Gerüst sozusagen auch nochmal sehr überzeugend rüberbringen. Er konnte auch sehr klar sagen, was die nächsten drei richtig scheiß Sachen sind. Also Permafrost war eins, habe ich mir sofort gemerkt. Und tatsächlich, also ich habe dann praktisch tatsächlich angefangen, irgendwann mal, also diese Charts, die er gesagt hat, jetzt zu übertragen in eigene Handlungsfelder. Also was heißt das für die Kirchgemeinde im Leipziger Süden? An welcher Stelle sind wir mit einem dieser Kipppunkte verbunden? Oder jetzt neulich Aufsichtsratssitzung, städtische Wohnungsgesellschaft, LWB. Was heißt das für so eine Bude, die 35.000 Wohnungen hat, zwei Drittel in Großwohnungssiedlungen? Sozusagen, was heißt das? Und da bin ich dann, da geht es dann relativ flott zur Sache, dass das Konsequenzen haben muss.
Okay. Ja, dann, wenn Sie noch was Abschließendes sagen wollen, also ich will abschließend, weil Sie das mit dem Australian Great Barrier Reef immer wieder aufwerfen, mache ich einfach nochmal kurz ein bisschen Werbung für den Podcast, für Sie auch interessant. Es gibt eine Folge mit Christian Wild von der Uni Bremen als Korallenforscher und parallel dazu in der gleichen Folge die Katharina Fabricius, die am Ames, das ist das Institut der australischen Regierung, direkt an dem Great Barrier Reef forscht und da wohl auch eine Koryphäe in dem Gebiet ist. Das ist sehr interessant und übrigens, wie Sie auch selber gesagt haben von dem Video, auch super emotional. Also es ist eine sachliche Unterhaltung, aber also da kommen einem fast die Tränen, wenn man hört, wie sie über ihr Baby, das Riff, redet und wie es dem geht.
Ja.
Das ist super. Es ist sachlich und trotzdem dramatisch in einer Hand.
Ja,
das wäre mein Abschlusssatz, aber wenn Sie jetzt noch irgendwie noch was zum Ende sagen wollen, was Ihnen noch am Herzen liegt, gerne.
Also mir hat das großen Spaß gemacht und ich hoffe sozusagen auf, gerade mit Scientists for Future, mit den Future-Bewegungen und Kirche und Zivilgesellschaft, ich hoffe auf gemeinsames Handeln und da haben mir die zurückliegenden Minuten deutlich Mut und Spaß gegeben, dort in der Richtung sozusagen auch weiterzumachen.
Okay, das freut mich zu hören. Ja, dann danke ich Ihnen fürs Gespräch.
Sehr gern.
Thank you.